This is a solemn but a glorious hour. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations.
Und herzlich willkommen, ich bin der Michael und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zur nunmehr schon dritten Folge von 7x70, einem Podcast der Gemeinde Christi München. Wie schon die letzten Male oder das letzte Mal angekündigt, wir schauen uns heute die ja eigentlich erste Gemeindegründung hier in München der Gemeinde Christi an. Und dafür habe ich einen Gesprächspartner wieder dabei. Und zwar den Markus Dresel. Vielen Dank schon mal im Voraus für deine Bereitschaft, hier das Interview zu machen. Und auch danke an alle Hörer, die wieder eingeschaltet haben. Vergesst natürlich nicht, ein Abonnement dazulassen, damit ihr über weitere Episoden informiert werdet. Ich freue mich immer gern über Feedback. Könnt uns über www.gcmuck.de, Gemeinde Christi München.de, erreichen. Und mit uns in Kontakt treten. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Wir steigen in ein Thema ein, was an das Thema der zweiten Episode anschließt. Da ging es um die Gemeindegründung. Und wir hatten es ja ganz zu Beginn dieses Podcasts, dass wir eine Wiedervereinigung gefeiert haben. Und jetzt geht es natürlich auch darum, um die Gründung der ich nenne es jetzt einfach mal der anderen Gemeinde Christi hier in München, die ja schon deutlich länger in München war. Und das Thema schauen wir uns heute mal ein. Und ich freue mich, dass ich dich hier als Gesprächspartner habe. Aber es interessiert sich auch die Hörer, wer du denn bist und was du da so nebenbei machst und warum ich gerade auch auf dich vielleicht kam zu dem Thema. Vielleicht kannst du ja kurz einen Satz zu dir sagen. Bist du jetzt gerade in Texas, studierst dort an der Abilene Christian University. Genau, was studierst du denn da und was sind denn so deine Themen, die dir da über den Weg kommen?
Ja, also momentan mache ich einen Master in Theologie. Es ist sehr umfangreich, von Kirchengeschichte zu Textwissenschaften zu natürlich Mission und Ministry, also Theologie auch viel drin. Es soll einfach ein sehr breites Umfeld der Gemeindearbeit abdecken. Und gerade im letzten Jahr habe ich mich auch sehr viel mit der Geschichte der Gemeinden Christi in Deutschland auseinandersetzen können. Ja, und bin sehr interessiert an der Kirchengeschichte generell momentan.
Warum gerade Gemeinde Christi Deutschland? Was hat da die Abilene Christian University damit zu tun?
Gute Frage, stimmt. Also die Abilene Christian University oder ACU, das ist eine Universität der Gemeinden Christi, auf Englisch Churches of Christ. Und da ich selber in Heidelberg, Deutschland aufgewachsen bin und in der Gemeinde Christi in Heidelberg geboren bin, bin ich Zeit meines Lebens Gemeinde Christi Mitglied in Deutschland gewesen. Und hier haben wir eben auch das größte Archiv, glaube ich, der Gemeindebewegung von allen, also in der ganzen Welt. Deswegen auch viele Ressourcen dazu. Und die Gelegenheit konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, da einfach mehr dann über meinen Gemeindehintergrund in Deutschland zu erfahren.
Okay, super. Vielen Dank, Markus. So viel zu deiner Person. Dann lass uns in das Thema mal einsteigen. Wie ich schon anfangs gesagt habe, wir haben uns letztes Mal diese Gemeindegründung 1988 der Gemeinde angeschaut, die dann ja ein paar Jahre später wirklich auch ICOC oder Internationale Gemeinde Christi hieß. Da müssen wir ja einen deutlichen Schritt noch weiter in die Vergangenheit gehen. Und wir gehen da ja oder ans Ende des Zweiten Weltkriegs, weil dort der Staat letztendlich hier in München oder auch in Deutschland war. Aber bevor wir da so einsteigen, wie kam es dazu? Wer war da dran? Wie lief das überhaupt?
Ja, also ich muss sagen, als ich für ein Paper für die Uni speziell die Gemeinde Christi Gründung in Deutschland recherchiert habe, es ist mir schon etwas im Magen reingefahren. Und ich war schon immer im Zweiten Weltkrieg interessiert und wusste da schon einiges darüber. Aber dann nochmal konkret zu hören, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, 4 von 80 Millionen Einwohnern waren gestorben. Das sind 5%. 5% der Einwohner einfach komplett weg aus ganz Deutschland. Es gab eine Häusernot, denn mit Ausnahme von Heidelberg wurde jede Stadt, die mehr als 100.000 Einwohner hatte, zerbombt. Das heißt, dass 80% der Häuser in ganz Deutschland gefehlt haben. Material zum Wiederaufbau fehlte in der Regel. Es gab Wohnraummangel, weswegen das Wohnungsamt Familien auch einfach dazu zwang, andere bei sich aufzunehmen. Also wenn du eine intakte Wohnung hattest, die groß genug war, musstest du andere fremde Familien aufnehmen. Das Gesundheitssystem brach zusammen. Es gab kaum Krankenhäuser und Ärzte. Es gab eine Nahrungsmittelknappheit, auch nochmal bestärkt durch den sehr ungewöhnlichen kalten Winter direkt nach dem Krieg, also 1945, 1946. Fleisch, Fett und Zucker wurden rationiert und waren kaum erhältlich zu normalen Preisen, was zusammen mit dem Gesundheitssystem, den kaputten, auch dazu führte, dass viele Seuchen und Krankheiten sich verbreitet haben, insbesondere Tuberkulose. Und auch die Wirtschaft war zerstört. Das Transportsystem in ganz Deutschland kollabierte. Andere Nationen wollten nicht mehr mit Deutschland handeln nach dem Krieg. Und die Wirtschaft war kaputt. Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe und Schwarzmarkt und Kriminalität florierten. Ja, ich bin ja selber in Deutschland aufgewachsen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es damals gewesen sein muss. Es ist der Horror. Und wenn du mehr Geschichten von damals liest, du fragst dich echt, was für eine Welt war das. Es ist unvorstellbar.
Ja, genau in die Zeit hinein blicken wir jetzt, oder? Weil du hast das kurz angerissen, hast gesagt, es gab keine Länder außen drumherum, die mit Deutschland handeln wollten. Wie war das denn da mit den USA? Wie kamen die überhaupt auf die Idee, nach Deutschland zu gehen und da eine Gemeinde zu gründen oder irgendwie Jesus Botschaft weiterzugeben?
Ja, das ist so, dass schon kurz nach oder als der Zweite Weltkrieg in Europa anfing, haben die verschiedenen christlichen Gruppen in Europa und vor allem in Deutschland ihre Missionare zurück in die Heimat geholt. Und unter anderem in den USA ist den Gemeinden Christi, den Churches of Christ, aufgefallen, wir haben gar keine Missionare, die zurückkommen müssen. Andere Gruppierungen hatten Hunderte, Tausende, die zurückgekommen sind. Aber wir haben gar keine. Und das hat manche, vor allem Otis Gatewood, der dann später federführend war für die Gründung der Gemeinden Christi in Deutschland, hat sie sehr beschämt, sodass wenige Monate nach dem Kriegsantritt der USA im Frühjahr 1942, dass sie bereits Pläne geschmiedet haben, nach Deutschland zu gehen, um Gemeinden zu gründen. Also die USA sind im Dezember 1941 eingetreten und ein halbes Jahr später wurden schon Pläne gemacht, 3 Jahre vor dem Ende des Krieges. Die Gemeinden Christi federführend war eine Gemeinde in Lubbock, Texas, die Broadway Church of Christ. Die sind dann 1946 auch auf eine Erkundungstour nach Deutschland gegangen, um zu schauen, wo wollen wir anfangen. Zu der Zeit, muss man sagen, war es ausländischen Missionaren noch nicht erlaubt, nach Deutschland zu gehen. Und dann 1947 im Mai, Otis Gatewood und Rory Palmer waren die ersten ausländischen Missionare, die überhaupt nach Deutschland rein durften. Und die sind dann nach Frankfurt gegangen. Und die Pläne waren eigentlich, dass Frankfurt praktisch zu einem Missionszentrum innerhalb Deutschlands aufgebaut werden würde, von wo aus später, wenn die Gemeinde dort stärker ist, in anderen Städten Gemeinden gegründet werden würden.
Was waren die Gründe nochmal dafür, dass man sich für Frankfurt entschieden hat?
Für Frankfurt speziell, zum einen war dort eine starke Präsenz der US-Armee. Dadurch, auch mit der Infrastruktur und dem Flughafen und allem, konnten sie Mittel reinbringen. Aber vor allem in anderen Regionen, wo sie nachgeschaut haben, zum Beispiel München, da war eine sehr starke katholische Präsenz. Und deswegen hatte man Angst, dass wenn man dorthin geht, man mehr Anfeindungen sich aussetzt. Das ist tatsächlich in anderen Städten wie in Heppenheim an der Bergstraße und ich glaube auch in Augsburg und anderswo tatsächlich dann auch geschehen. Deswegen dachte man, man geht jetzt lieber dorthin, wo es eher protestantisch ist.
Vielleicht können wir ganz kurz auf Frankfurt eingehen. Wie kann man sich denn das vorstellen, was man da gemacht hat? Also gerade wenn du sagst, Otis Gatewood war dort. mit dem Roy Palmer, oder? Was haben denn die da gemacht, anfangs 1947?
Also am Anfang, sie kamen dort an ohne Hotel und allem. Ich glaube, in München 1988 war es ja eine ähnliche Geschichte. Mussten erstmal eine Herberge finden. Und ihnen wurde gesagt, dass sie von der deutschen Wirtschaft, also wie normale deutsche Bürger leben müssten. Sie könnten sich nicht auf die US-Armee verlassen. Deswegen haben sie auch Käse und Cracker, eine Art Kekse mitgebracht, damit sie genug zu essen haben würden. Aber dann konnten sie wegen verschiedenen Umständen doch auf der US-Basis leben. Deswegen sie anfingen, ihr Essen wegzugeben an die Deutschen. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass die Menschen hatten gar nichts. Die hatten kaum zu essen, die hatten wenig Kleidung, sie lebten in zerbombten Häusern. Und dann haben sie angefangen, sich schlecht zu fühlen. Sie auf der Base haben 3 üppige Mahlzeiten am Tag bekommen. Und die Menschen, denen sie tagsüber begegnet sind, die haben teilweise höchstens 1 Mahlzeit am Tag bekommen, wenn überhaupt. Und das haben sie dann Geschwistern in den USA vermittelt, diese Not, die in Deutschland herrschte, sodass immer mehr Leute aus den Gemeinden in den USA Hilfspakete geschickt haben. Und daraus über die Jahre wurden dann Millionen von Paketen geschickt. Das hat zuerst die Post der US-Armee überfordert, sodass sie dann über die deutsche Post gehen mussten. Die deutsche Post war dann irgendwann überfordert, weil so viele Pakete am Tag eintrafen, die auch sehr schwer zum Tragen waren. Ja, und daraus ist halt eine enorme humanitäre Hilfe entstanden, die nicht unbedingt geplant war anfangs, aber es hat auch vielen Menschen das Leben gerettet. Mit der Zeit kam Medizin dazu, Kleidung etc., was eben auch sehr viele Menschen dann offen machte, um ihre Botschaft zu hören.
Ja, du hast das jetzt schon gerade gesagt, man hat sich nicht für München entschieden, aber jetzt wollen wir uns ja die Münchner Geschichte anschauen, wie dort die Gemeinde losging. Was ist denn da stattdessen passiert?
Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Wie zuvor erwähnt, eigentlich war der Plan, Frankfurt aufzubauen und von dort aus in anderen Städten Gemeinden zu gründen. Also das hätte wahrscheinlich ein paar Jahre gedauert. Aber München und später auch andere Gemeinden sind sehr speziell, weil was Roy Palmer und Otis Gatewood nicht wussten, da gab es schon Mitglieder der Gemeinde Christi, die quasi von sich aus eine Gemeinde gegründet hatten. Und zwar hat das angefangen, als direkt nach dem Krieg der US-Soldat Lieutenant Richard Walker in München stationiert war. Und als seine Frau 1946 dann dazukam, sangen sie einfach am ersten Sonntag, als sie ankamen, Lobpreislieder in ihrer Wohnung. Oh ja, und plötzlich klopft es an der Türe und Sergeant Carl McDaniel und seine Frau stehen dort, weil sie den Gesang überhört hatten. Und beide Familien waren Teil der Gemeinde Christi in den USA. Deswegen McDaniel und seine Frau, die erkannten die Lieder und haben einfach gefragt, hey, können wir dazukommen? Wir sind auch Christen. Können wir mit euch Gott anbeten? Die Walkers haben natürlich nicht Nein gesagt, haben sie reingelassen. Und mit der Zeit trafen sich dann irgendwann 8 Familien regelmäßig in der kleinen Wohnung. Irgendwann mussten sie dann auch ausweichen auf eine größere Wohnung. Aber so ist es entstanden, eigentlich einfach, dass 2 Christen zusammen Gott angebetet haben, anderes überhört haben und einfach gefragt haben, hey, können wir mitmachen?
Letztendlich, man kann ja dann in München nicht von einer Gemeindegründung sprechen. Zumindest nicht von Walkers und McDaniels. Die waren halt einfach da und haben sich dann unter Anführungszeichen zufällig getroffen. Wie kann man sich das denn dann vorstellen? Wie ist es dann da weitergegangen? Und wann haben sich die Frankfurter, nenne ich es jetzt einfach mal, denn da in München da mal blicken lassen? Wann hat man das denn dann auch mitbekommen?
Bis Herbst 1948 war die Gemeinde in München so sehr gewachsen, dass 60 Deutsche sich hatten taufen lassen und sich regelmäßig dort trafen. Und nachdem Walker und seine Familie aus München abgezogen wurden von der US-Armee, hat ein anderer US-Soldat, Ed Paddy, gefragt, ob jemand aus Frankfurt nicht runterkommen könnte, um die Gemeinde dort zu unterstützen, also die Gemeinde dort zu leiten und auch dort zu leben. Dazu waren die Frankfurter anfangs nicht bereit, weil sie hatten Pläne für Frankfurt und sie hatten Angst, dass wenn es zu schnell auseinandergeht, dass dann Frankfurt als Standort leiden würde. Aber sie haben zugestimmt, dass jede Woche jemand aus Frankfurt runterfahren würde. und sich sonntags mit der Gemeinde zu versammeln. Ich würde jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so drüber nachdenken, aber wir müssen bedenken, damals gab es keine Hochgeschwindigkeitszüge wie ICEs, mit denen du in 3,5 Stunden von Frankfurt nach München fahren konntest. Überall gab es Checkpoints, das Reisen war nicht so einfach. Und es war auch eine ziemliche Belastung für die Frankfurter, da regelmäßig runterzufahren, sodass das keine Dauerlösung sein konnte. Glücklicherweise, schon als Palmer und Gatewood nach Deutschland kamen, hinter der Grenze in Zürich, also in der Schweiz, da haben mehr Missionare gewartet, bis sie endlich ein Visum bekamen, um nach Deutschland einzureisen. Unter anderem auch ihre Familien, ihre Ehefrauen, die sie monatelang nicht sehen konnten, weil sie in der Schweiz feststecken. Und auch später, nachdem die Familien endlich rein durften, da waren immer noch Missionare, die in der Schweiz gewartet haben. Unter anderem eben Jack Nado, der dann im Herbst 1948 einreisen durfte. Der hat die Genehmigung bekommen. Und der ist dann nach München gegangen, um dort Vollzeit für die Gemeinde zu arbeiten. Also im Juli, Entschuldigung, nicht Herbst 1948, sondern im Juli 1949 durfte Jack Nado dann endlich einreisen und sich um die Münchner Gemeinde kümmern.
Herr Krass, du sagst ja, 60 Deutsche waren relativ, also in relativ kurzer Zeit dazugekommen, innerhalb von 2 Jahren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was haben denn die gemacht, die Walkers und McDaniels? Die waren ja zu viert und da waren sie plötzlich 60. Also da, wie geht denn das überhaupt?
Also eine Geschichte dazu, die ich sehr inspirierend fand, ist von Chris Reichel. Also am Anfang Sergeant McDaniel, der war für das GYA, das heißt German Youth Activities, verantwortlich, das im KZ Dachau stattfand. Das GYA war ein Programm der US-Armee, um sich um die deutschen Kinder zu kümmern. Bis dahin, die Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die kannten halt nichts außer der Nazi-Diktatur und im Krieg. Viele von ihnen waren waise geworden, während im Krieg und obdachlos und lebten in Ruinen. Schulen waren geschlossen die meiste Zeit. Jugendgruppen waren verboten wegen den Erfahrungen mit der Hitlerjugend und dem Deutschen Bund Deutscher Mädel. Und viele der Kinder waren deswegen auch im Schwarzmarkt beteiligt. Und Chris Reichel, der war eben ein Junge, der an diesem Programm teilnahm, der US-Armee. Und während dem Krieg wurde er von seinen Eltern getrennt. Es war unklar, ob diese noch leben würden. Als dann später ein Soldat, Millard Van Dusen, er und seine Frau wollten Chris adoptieren. Doch zuerst musste ihnen geklärt werden, ob die Familie noch lebt oder nicht. Und da war eine ostdeutsche Familie namens Reichel, die hatten aber Schwierigkeiten, über die ostdeutsche Grenze nach München zu kommen, wegen den verschiedenen Besatzungsmächten. Also haben sie ihren Sohn Gottfried nach München geschickt, um zu schauen, ist das der Bruder oder nicht. Ich weiß leider nicht, was aus Chris wurde, ob er adoptiert wurde, ob das seine Familie wurde oder nicht, er war oder nicht. Was aber klar ist, dass Gottfried 1948 ebenfalls in München getauft wurde. Und an dem gleichen Tag wurden eben auch andere getauft. Später, einige Jahre später, schrieb Gottfried Reichel darüber an die US-Gemeinden. Er schrieb an sie: Freunde, dies war etwas, was ich als junger deutscher Mann nicht verstehen konnte. Ich konnte es nicht verstehen, denn für mich war es so eigenartig und unlogisch, dass ein Feind mir helfen würde. Ich war noch nicht bereit, meine eigene Tradition, meine geerbte Religion aufzugeben. Aber als ich diesen demütigen Mann sah, erinnerte ich mich an die Worte Jesu, die ich als Junge in der Sonntagsschule gehört hatte. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und was Gottfried Reichel hier zitiert, sind die Worte von Jesus in Matthäus 7, Vers 20 aus der Bergpredigt, wo er quasi sagt, wer so handelt, wie ich es euch lehre, der gehört zum Reich Gottes. Und um die Geschichte zu vervollständigen, Gottfried blieb in Westdeutschland und um Essensmarken zu erhalten, hatte er aber eine Unterkunft benötigt. Und die McDaniels haben auch ihn aufgenommen, haben ihm Essen und Arbeit gegeben. Das ist letztendlich, was so viele Deutsche bewegt hat, dass ehemalige Feinde sie lieb hatten, sich um sie gekümmert hatten, ihnen Essen, Medizin, Kleidung gaben und ja, einfach da waren für sie und sie nicht trotz dieser 6 Jahre Krieg verabscheuten oder einfach im Stich gelassen haben.
Ja, und Gottfried Reichel war ja dann später auch ein leitender Evangelist in München. Gibt ja noch, habe ich gesehen, eine Homepage von ihm, vorzeitpfade.de, wo einige der Radiopredigten von ihm noch digitalisiert sind. Also jeder, der will, kann da gern mal reinhören. Und wir haben jetzt ein paar Gründe gehört, warum Leute dazu kamen. Wie ist es dann in München denn weitergegangen? Wir haben eben da die Soldaten, die halt da waren, dann kamen Deutsche dazu, sind mehr und mehr dazugekommen in relativ kurzer Zeit. Was hat man denn da gebraucht? Also haben sich die auf der Straße getroffen oder wie lief denn das? Eine Wohnung kann nicht 60 Leute aufnehmen, gerade damals wahrscheinlich. Weißt du da was dazu?
Ja, also wie gesagt, ähnlich wie in Frankfurt, auch wenn es nie so groß war wie dort, wurde auch in München humanitäre Hilfe betrieben, sprich Essen ausgegeben, Kleidung, Medizin. Und 1949 im Juli, da trafen sich dann Jack Nado, der ja die Gemeinde München geführt hat, und weitere Männer der Gemeinde mit dem Münchner Bürgermeister, um eben zu schauen, wie sie Räumlichkeiten kriegen könnten. Und da in Frankfurt diese Missionsarbeit schon so große Erfolge hatte und der Frankfurter Bürgermeister Dr. B. Kolb auch ein großer Fan davon war, hat der Frankfurter Bürgermeister Dr. Kolb einen Brief an seinen Münchner Kollegen geschickt, ihm von der Arbeit in Frankfurt berichtet und ihn gebeten, der Münchner Gemeinde Räumlichkeiten zu überlassen. So hat dann die Gemeinde dadurch sehr schöne Räumlichkeiten erhalten, in der Mathildenstraße 9a, das ist zwischen Goetheplatz und dem Sendlinger Tor. Ich glaube, heute ist es Teil der LMU-Klinik. Und dadurch konnte diese Arbeit wachsen. Aber auch für die restliche Arbeit waren Gebäude wichtig. Zum einen haben die Gemeinden Christi in Deutschland sehr viele Bibelkurse angeboten. Wie bereits vorhin kurz angeschnitten, zu diesem Zeitpunkt gab es kaum Schulen, die offen waren. Die Kinder und Jugendlichen in Deutschland gingen einen halben Tag in der Woche zur Schule. Kinder heutzutage würden sich vielleicht darüber freuen, aber damals, das hieß, die Kinder hatten nichts anderes zu tun. Sie lebten in Ruinen. Andere Jugendveranstaltungen waren außer dem GYA, dem zuvor genannten German Youth Activities der US-Armee, andere Jugendveranstaltungen waren verboten. Und deshalb wussten viele Eltern auch nicht, was sie mit den Kindern während der Woche machen sollten. Und die Gemeinden Christi boten deswegen auch viele Bibelkurse an, für Kinder, für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Und eine der ersten Kurse, die stattfanden, war eben in München, in Leim, in einer alten Schule. Und dort in Leim, dort lebte auch Jack Nado. Und da waren so viele Interessierte in der Nachbarschaft, Familien, die das Evangelium hören wollten, dass Jack Nado davon träumte, auch eine Gemeinde in Leim zu gründen. Davor trafen sich etwa 5 verschiedene Gruppen überall über die Stadt verteilt. Und das hat sich dann mit der Zeit auf 2 Hauptgemeinden konzentriert. Die eine war dann in der Mozartstraße, da wurde mit der Zeit ein Gebäude gebaut. In der Mozartstraße, wo heute das FEG-Gebäude ist, das haben sie dann später abgekauft, die FEG. Und das wurde dort gegründet, damit es näher am Stadtzentrum ist, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Aber in Leim damals gab es noch nicht so viele Gebäude. Es war am Rand der Stadt. Aber die Stadt ist immer weiter in den Westen gewachsen. Und so dass das Gemeindegebäude, das auch heute noch dort existiert, eins der ersten Gebäude dort war. Das in Leim wurde 1951 gekauft. Und anfangs wurde da ein großes Zelt errichtet, eine Zeltmission gestartet. In der Mozartstraße wurde es circa zu der gleichen Zeit gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher genau wann. Ich glaube, es wurde kurz davor gebaut oder gekauft, ein Jahr davor oder so. Also 4-5 Jahre nach dem Kriegsende. Ja, und diese Gebäude, die dann in ganz Deutschland eigentlich gebaut wurden, aber vor allem in München auch 2 Stück, die hatten auch einen sehr wichtigen Nutzen für die Gemeinden. Denn damals, die deutsche Bevölkerung hatte Angst, dass wenn die Alliierten wieder abziehen würden, dass die Sowjetunion über Deutschland herfallen würde und alles im Beschlagnehmen würde. Das hat eben viel Furcht bei den Leuten ausgelöst und deswegen waren sich auch viele unsicher, ob sie diesen amerikanischen Missionaren trauen könnten. Wer sagt mir, dass ihr nicht wieder weggeht? Ihr verbreitet uns jetzt gute Nachricht, aber wer weiß, morgen seid ihr wieder weg. Und deshalb der Bau von Gebäuden in ganz Deutschland hat der deutschen Bevölkerung dann gezeigt, dass die US-Missionare bleiben wollen. Dass sie nicht einfach ein paar Gemeinden gründen wollen und dann wieder weggehen, sondern wir wollen hier bleiben und wir wollen für das Evangelium einstehen. Und so wurde dann auch viel Geld in diese Projekte investiert.
Aus heutiger Sicht ja interessant zu sehen, dass es zwei Gemeinden im Münchner Stadtgebiet gab. Und es gibt ja schon immer so die Frage, ja gut, Mission hier und dort, aber da gibt es ja schon eine Gemeinde, gut, dann gehen wir da nicht hin. Also wie haben denn die zwei Gemeinden in München da letztendlich agiert? Haben die zusammengearbeitet? Weiß man da was dazu?
Ich persönlich weiß nicht viel dazu. Was aber in den Quellen, zumindest schien es mir, immer wieder rauskam, man hat von München berichtet. Also ich denke, es ist definitiv der Fall gewesen, dass die Gemeinden zusammengearbeitet haben. Und dass sie sich auf verschiedene Orte in der Stadt aufgeteilt haben, waren eher pragmatische Gründe, einfach um ihre Nachbarschaften auch mehr erreichen zu können. Es ist nicht, dass die konkurriert haben, die haben definitiv zusammengearbeitet.
Ja, das wäre natürlich nochmal eine weitere Geschichte, wie das dann weiterging. Gerade wie du es erwähnt hast, mit das Gebäude an der Mozartstraße wurde dann an die FEG verkauft. Aber klar, das wäre natürlich auch nochmal interessant, so der Verlauf der Jahrzehnte dann.
Ja, leider, da habe ich leider beim Schreiben meines Papers auch Hinweise darauf gefunden, dass ab circa der 1960er Jahre oder späten 50er Jahre immer weniger Quellen zur Verfügung stehen. Deswegen ist es mir auch ein Anliegen, in den kommenden Wochen hier bei uns an der Uni, in der Bibliothek, viele dieser Quellen, die ich benutzt habe, zu digitalisieren, damit die zumindest verfügbar sind, auch in Deutschland. Weil wenn wir die jetzt nicht aufarbeiten, dann werden wir bald überhaupt keine Geschichte mehr haben der deutschen Gemeinden. Zumindest nicht niedergeschrieben. Und ja, nächstes Jahr 2022 können wir quasi den 75. Geburtstag der Gemeinden Christi in Deutschland feiern. Und es wäre schade, finde ich, wenn all diese Geschichte weg wäre.
Würdest du ein kurzes Fazit noch einmal sagen wollen, wie ist die Münchner Gemeinde gewachsen von 1947 weg, die ersten 5 bis 10 Jahre?
Ich denke, ein Fazit, wie die Gemeinde gewachsen ist, ist eigentlich, wie Gottfried Reichel es 1952 geschrieben hat. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Münchner Bevölkerung hat gesehen, dass diese Christen in Leim oder in der Mozartstraße Gottes Liebe ausgelebt haben, indem sie Menschen geholfen haben, indem sie einfach Freunde waren und ja, sie akzeptiert haben. Wenn wir so leben, dann wissen wir nicht, wen wir alles erreichen können in unserem Leben heutzutage. Ich denke, was man an der Geschichte von München auf jeden Fall aber sehen kann, ist letztendlich, du musst einfach deinen Nächsten lieben. München war nicht groß geplant. Ich denke, es ist weise, Pläne zu schmieden. Wie können wir eine neue Gründe starten? Aber letztendlich, die Gemeinde in München ist nicht durch irgendwelche menschlichen Pläne entstanden, durch Missionare, sondern einfach, dass sich zwei Ehepaare zum Singen getroffen haben. Und daraus ist sehr viel mehr entstanden. Auch Privatpersonen können ihren Glauben weitergeben. Sie müssen ihn einfach ausleben. Und letztlich auch, wie kann ich meinen Nächsten lieb haben? Vielleicht vor ein paar Jahren war er noch mein Feind. Ich habe viel Propaganda gegen den gehört. Aber gleichzeitig will ich den Menschen dahinter sehen, wie Gott ihn sieht und ihm von Jesu Liebe begeistern, diese Liebe ihm weitertragen.
Sehr cooles Schlusswort. Vielen Dank, Markus, auf jeden Fall fürs Interview.
Sehr gerne, danke für die Gelegenheit.
Und zum Ende der heutigen Folge auch natürlich ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin bei 7x70.